ARD.
Es fühlt sich sehr ohnmächtig an. Ich glaube, es geht vielen iranischstämmigen Menschen in Deutschland gerade so, weil man nur zugucken kann und dann auch noch eine deutsche Bundesregierung hat, die nicht ansatzweise irgendeine Art von Mitgefühl zeigt für die Menschen im Iran, sondern Aussagen macht wie Drecksarbeit, wie der Bundeskanzler. Und das ist wirklich ja, sehr unangenehm, das zu beobachten.
Gilda Sahebi, eine deutsch-iranische Journalistin. Iran und Israel greifen einander auch weiter massiv an.
Der deutsche Außenminister Wadephul, seine Kollegen aus Frankreich und Großbritannien und die EU-Außenbeauftragte Kallas sprechen mit dem iranischen Außenminister Araghchi.
Wie schauen die arabischen Nachbarn von Israel und Iran auf den Konflikt?
Die russische Armee kommt im Osten der Ukraine weiter voran und kontrolliert nach eigenen Angaben fast die ganze Region Luhansk.
Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 20. Juni um 16 Uhr. Wir schauen zuerst einmal auf den Nahen Osten. Der deutsche Außenminister Wadephul, seine Kollegen aus Frankreich und Großbritannien und die EU-Außenbeauftragte Kallas sitzen in Genf mit dem iranischen Außenminister Araghchi zusammen. Und auch heute ist es so. Unser Podcast wird produziert, bevor mögliche Ergebnisse bekannt werden. Die müsst ihr euch dann im Nachhinein anhören. Aber es wird ja sowieso nicht so viel erwartet von dem Treffen. Was wollen die Minister denn erreichen, Constanze?
Sie wollen hauptsächlich erreichen, dass die Lage nicht weiter eskaliert. Die Angriffe zwischen dem Iran und Israel gehen ja, wie gesagt, mehr oder weniger unvermindert weiter.
Sag doch einmal kurz, was genau wird denn beschossen?
Also aktuell hat gerade eine iranische Angriffswelle auf Israel stattgefunden. 20 Raketen hieß es. Das ist ganz schön massiv. Es wurden auch offenbar nicht alle abgefangen und es gab auch Verletzte. Und vorher hatte auch Israel wieder massiv Ziele im Iran angegriffen. Und gerade hat sich Verteidigungsminister Katz nochmal geäußert, er habe Angriffe auf Teheran angeordnet. Wir hören mal, wie unsere Korrespondentin Isabel Gottowatz, die von Istanbul aus berichtet, das einschätzt, was Israel mit den Angriffen bezwecken will.
Mit den Angriffen, die wir sehen, verfolgt die israelische Luftwaffe ja offenbar ein ganz klares Ziel, nämlich sie will ihre Handlungsfreiheit im iranischen Luftraum ausweiten. Und man sieht schon jetzt, dass Kampfjets der Israelis weiter ungehindert im iranischen Luftraum unterwegs sein können, beispielsweise über der Hauptstadt Teheran. Und daran sieht man schon auch eine Schwächung des iranischen Militärs. Und das Regime wird wohl weiter in den Mangel genommen. Israels Verteidigungsminister Katz, der hat ja jetzt gerade gedroht, symbolträchtige Ziele der iranischen Führung ins Visier zu nehmen. Da kommen wir dann nochmal auf eine neue Ebene. Und wenn man auf diese Worte Taten folgen lässt, dann zielt das für mich darauf ab, das Regime da zu treffen, wo sich die Macht dieses riesigen Sicherheitsapparats konzentriert.
Ja, Katz hat auch gesagt, dass ein Ziel der Angriffe sei, die komplette Evakuierung der Bevölkerung Teherans zu erreichen.
Ja, wie viele Menschen leben denn in Teheran?
In Teheran leben mehr als 8 Millionen Menschen. Also das von Katz selbst erklärte Ziel ist die Destabilisierung des Regimes im Iran. Staatschef Khamenei könne nicht weiter existieren. Das sind schon alles heftige Worte von Katz.
Ja, also das geht ja auch schon alles weit weg von dem Atomprogramm, das ja ursprünglich als Angriffsgrund genannt wurde.
Also die Atomanlagen und beteiligte Wissenschaftler, die sollen nach den Worten von Minister Katz schon auch weiter angegriffen werden. Und das alles, also diese Angriffe, die machen die iranische Führung natürlich nicht wirklich geneigter zu verhandeln. Der Außenminister Araghchi hat das auch gerade noch mal gesagt vor den Verhandlungen in Genf. Solange die Angriffe andauern, gäbe es keinen Grund für sein Land zu verhandeln. Von der Regierung hieß es noch mal, man sei grundsätzlich bereit, mit den Europäern über eine Begrenzung der Urananreicherung zu sprechen. Eine Reduzierung auf null kommt aber nicht in Frage.
Naja, das hört sich nicht danach an, dass Wadephul und sein britischer und französischer Kollege viel Erfolg haben werden. Was können denn Verhandlungen überhaupt bringen, wenn es sie gäbe?
Darüber hat NTV mit dem Sicherheitsexperten Frank Umbach gesprochen. Und der sagt, es gibt ein grundsätzliches Dilemma beim Thema Verhandlungen mit dem Iran. Hören wir mal, was er sagt. Ich finde, er erklärt die Situation ganz gut.
Eine Rückkehr nur zu dem Verhandlungstisch würde dem Iran weiterhin Zeit verschaffen, um sein Nuklearwaffenprogramm weiter voranzubringen. Das ist die historische Lehre der letzten 20 Jahre. Die Verhandlungen und auch das alte Nuklearabkommen, auch die Vereinbarung mit der Internationalen Atomenergiebehörde haben das Nuklearwaffenprogramm sicherlich verlangsamt. Aber unter diesem Deckmantel ist es trotzdem, wenn auch langsamer, stetig vorangeschritten. Und die Internationale Atomenergiebehörde hat ja vor anderthalb Wochen gewarnt, dass erstens hier eine neue unterirdische Urananreicherungsanlage gefunden worden ist, die nicht vom Iran vertragsgemäß gemeldet wurde. Und zweitens dann die IAEA daraus geschlossen hat, dass die seit letztem Jahr bekannt gewordene 60-prozentige Urananreicherung, die man nicht für zivile Kernkraft benötigt, dass die sogar noch weiter entsprechend vorangeschritten ist. Und unter dem Aspekt hat Israel dann sicherlich die Gelegenheit genutzt, auch wenn es das schon früher wollte, diesen Angriff entsprechend zu fahren. Aus seiner Sicht ist der Rubikon sozusagen längst überschritten. Und deswegen kann es nicht nur darum gehen, dass man einfach den Verhandlungstisch zurückkehrt und dem Iran weiterhin Zeit verschafft, sondern es müsste eine glaubwürdige Erklärung geben des Irans, dass es auf seine Nuklearwaffenambitionen verzichtet. Und das ist etwas, was ich nach wie vor nicht erwarte.
Ich möchte aber noch mal ganz kurz auf diese von Minister Katz ausgesprochenen Ziele zurückkommen. Wir haben ja, wenn es um Gaza oder auch die Ukraine geht, immer auch viel berichtet, wie es vor Ort aussieht in den Kriegen. Vom Leid der Menschen, die in Gaza leben beispielsweise und deren Heimat durch die israelischen Angriffe auf die Hamas auch zerstört wird. Und jetzt hier im Iran, da hören wir sehr, sehr wenig.
Ja, das stimmt. Weiß man denn, wie viele Opfer es gab durch die Angriffe?
Menschenrechtsaktivisten, die im Iran Informanten und einige Quellen haben, so genau weiß ich das nicht, die haben von mehr als 650 Toten gesprochen, nach einer Angriffswoche. Von offizieller iranischer Seite gibt es übrigens keine Zahlen. Aber nochmal zurück zu der Forderung von israelischer Seite. Wenn man sich das mal genau überlegt, was das bedeutet, Teheran zu einer riesigen Evakuierungsaktion zu zwingen beispielsweise. Es leben ja in Deutschland auch Iraner, die auch Kontakte ins Land haben und auch eine Einschätzung geben können, um den Menschen im Iran mal eine Stimme zu geben. Ich habe ja ein Interview mit Gilda Sahebi, einer Journalistin, Ärztin, Politikwissenschaftlerin, die ist im Iran geboren, in Deutschland aufgewachsen. Und eine Kollegin vom WDR hat mit ihr gesprochen und wir hören jetzt mal ganz kurz, was sie über die Menschen im Iran sagt, wie es denen derzeit geht.
Die sind vollkommen auf sich alleine gestellt. Also das schwierigste Gebiet ist ja bisher Teheran, wobei auch also an vielen anderen Orten des Landes angegriffen wird. Aber Teheran steht im Fokus, einfach aus dem Grund, dass dort die meisten Regierungsgebäude stehen. Die meisten Regimeangehörigen leben, also zumindest bisher, die sind wahrscheinlich auch rausgegangen, das wissen wir alles nicht. Aber es gibt keine Bunkerstruktur, es gibt keine Schutzinfrastruktur. Und die Menschen müssen selber schauen, wie sie sich retten. Also in den letzten, jetzt seit 5, 6 Tagen im Prinzip haben sehr viele Menschen Teheran verlassen. Wir wissen auch nicht, wie viele. Die Rede ist von Hunderttausenden. Viele sind in den Norden geflohen und auch da ist es dann natürlich so, dass es dann schwierig wird wegen der Versorgungslage, weil viele vielleicht eben keine Wohnungen haben oder niemanden kennen, bei dem sie unterkommen können. Das sind aber alles Sachen, die wir jetzt auch nicht irgendwie im Einzelnen wissen, weil eben die Verbindung so schwierig ist.
Die Verbindung ist schwierig, weil?
Weil das Internet weitgehend eingeschränkt ist im Iran. Das sagt Sahebi übrigens auch, dass die Führung das nutzt, um gegen mögliche Proteste im Inneren vorzugehen. Also schon alles niederzuschlagen, bevor sich eine Opposition im Land überhaupt vernetzen kann und von innen quasi das System attackieren kann. Wir hören noch mal rein, was Sahebi dazu sagt über die Iraner.
Also die Menschen sind selber nicht frei in diesem Land. Sie werden jetzt von zwei Seiten angegriffen. Und das ist, glaube ich, das, wo man wieder unglaublich gut sieht, wer in Kriegen leidet. Mhm. Und das sind nicht die Mächtigen, sondern das sind die Menschen, und zwar in Massen. Und die Menschen im Iran kämpfen selber seit 46 Jahren gegen dieses Regime. Es gibt Zehntausende Ermordete durch das Regime, unzählige Inhaftierte. Auch jetzt sind die Gefängnisse voll politischer Inhaftierte. Und gerade diese Menschen sind jetzt die, die einfach Angst haben müssen, auch noch durch israelische Bomben zu sterben, auf der einen Seite, und durch das iranische Regime auf der anderen Seite.
Ja, gut mal was von oder über diese Seite zu hören. Da klingt das wirklich so bitter. Der Satz von Sahebi, den wir an den Anfang unseres Podcasts gestellt haben, wie sich in Deutschland lebende Iraner fühlen, wenn Bundeskanzler Merz von Drecksarbeit spricht, die Israel da im Iran verrichtet. Zitat: für uns alle.
Es gibt natürlich die offiziellen Berichte aus dem Iran. Das Staatsfernsehen zeigt Pro-Regierungs- und Anti-Israel-Demonstrationen in Teheran und auch in anderen Städten. Also man kann das wirklich von außen nicht gut einschätzen. Und ich finde, wir sollten es uns nicht zu einfach machen, ob die Menschen im Iran sich jetzt gegen ihre Regierung stellen und die Angriffe Israels nutzen, um das Regime zu Fall zu bringen, oder ob die Angriffe vielleicht dazu führen, dass sich die Menschen hinter der Führung erst recht versammeln. Wir wissen es einfach nicht.
Ja, der neue Fokus auf den Iran hat die direkten Nachbarländer Israels ja ein bisschen aus dem Blickfeld geschoben. Wie verhalten die sich denn?
Die fürchten sich natürlich vor einer Eskalation der Lage dort. Es gibt auch Kritik und im Irak beispielsweise sind die Menschen auf die Straßen gegangen und haben gegen die israelischen Angriffe protestiert. Die Nahost-Expertin Muriel Asseburg hat ebenfalls dem WDR eine Einschätzung gegeben. Hören wir da mal rein.
Tatsächlich sehen wir bislang noch keinere größere Eskalation über Iran und Israel hinaus. Die arabischen Staaten haben zwar sehr scharfe Kritik an Israel geäußert, aber ihr Hauptinteresse ist, nicht in diese Auseinandersetzung hineingezogen zu werden. Und auch der Iran hat bislang kein Interesse daran, Ziele in der Region anzugreifen und den Konflikt auszuweiten. Das könnte sich aber ändern in dem Moment, in dem das Regime sich in seinem Überleben, in seiner Existenz gefährdet sieht. Und wenn die USA in diesen Krieg einsteigen, dann ist sehr wohl zu erwarten, dass der Iran auch Ziele in der Region angreift, US-Basen, Ölfelder, eventuell die Straße von Hormuz sperrt und dass die Verbündete des Iran, insbesondere die Hisbollah, auch wieder in diesen Konflikt mit einsteigen. Insgesamt muss man sagen, ist die Lage ja jetzt schon extrem angespannt. Die Menschen in der Region, insbesondere in Libanon, haben sehr, sehr große Angst vor der Eskalation. Und im Windschatten des jetzigen Krieges gehen auch die israelischen Militäroperationen im Gazastreifen, im Westjordanland, in Syrien und im Libanon weiter. Und wir haben tatsächlich eine katastrophale humanitäre Lage auch im Gazastreifen.
Welche Position hat denn Russland gerade in dem Konflikt?
Präsident Putin hatte sich ja gerade erst als Vermittler zwischen Israel und dem Iran angeboten.
Ja, das hatte Donald Trump ja zuerst gut gefunden.
Aber dann hat er auch gleich wieder einen Rückzieher gemacht und hat gesagt, er habe mit Putin telefoniert und zu ihm gesagt, Wladimir, lass uns erstmal um Russland kümmern, um den Rest kannst du dir später Sorgen machen.
Aber diese Sorgen machen sich die Russen trotzdem, oder?
Ja, und zwar auch über die Folgen für sich selbst. Kreml-Sprecher Peskow hat gesagt, die Region stürzt in einen Abgrund von Instabilität und Krieg. Der könnte sich ausweiten, der hätte unvorhersehbare Folgen. Und weil die Region an den Grenzen zu Russland liege, sei sie auch potenziell gefährlich für Russland. Also das stimmt natürlich insofern nicht. Russland selbst grenzt ja nicht an die Region, aber ehemalige Sowjetrepubliken schon und die sieht Moskau ja als Einflussgebiet.
Dann schauen wir doch mal auf den Krieg, den Russland unvermindert weiterführt gegen die Ukraine. Eine Waffenruhe oder überhaupt ernsthafte Gespräche darüber gibt es nicht so richtig, oder?
Nee, derzeit meldet die russische Armee erstmal immer weitere Geländegewinne im Nordosten der Ukraine. In der Region Charkiw hätten Truppen eine weitere Ortschaft eingenommen. Und für die Region Luhansk haben sie gemeldet, das Gebiet stehe jetzt fast vollständig unter russischer Kontrolle. Die ukrainische Armee kontrolliert demnach nur noch etwa 20 Quadratkilometer in Luhansk. Das lässt sich natürlich alles nicht prüfen.
Und was ist mit Verhandlungen?
Da hat besagter Kreml-Sprecher Peskow in Aussicht gestellt, dass wohl in der nächsten Woche ein neues Datum für weitere Friedensgespräche bekannt gegeben werden soll. Also alles total vage.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.